Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden.
Fragt man Dr. Google nach dem Thema Mikrochirurgie, dann erfährt man, dass es sich um eine chirurgische Operationstechnik unter Verwendung stark vergrößernder Sehhilfen handelt. Was noch einigermaßen normal klingt, aber diese Sehhilfen machen eine bis zu 30-fache Vergrößerung möglich. Denn es geht um Schnitte und Nähte, zum Beispiel an Blutgefäßen, von gerade einmal 0,5 mm Durchmesser. Für Laien sind das unvorstellbare Dimensionen. Ein Mann, den das nicht schreckt, ist Dr. Med Alexander Florek. Der Dresdner ist Leiter der Mikrochirurgie an der Klinik für plastische, Brust- und ästhetische Chirurgie am Städtischen Klinikum Dresden. Hallo, Herr Dr. Florek.
Hallo, ich begrüße Sie.
Ja, vielen Dank. Herr Dr. Florek, naiv gefragt, wie halten Sie denn Nadel und Faden, wenn es sich um solch mikroskopische Eingriffe handelt?
Ja, Sie haben es in der Anmoderation schon gesagt, man braucht spezielle Instrumente dafür. Und die wurden so ab den 1950er Jahren entwickelt und immer weiter präzisiert. Es ist so, ohne eine stereoskopische Vergrößerungslupe. Es sind nämlich keine Mikroskope, die wir verwenden. Solche würden bis 100.000 bis oder zumindest 1000-fach vergrößern. Unsere Mikroskope vergrößern so bis maximal 30, 36-fach. Und da sieht man dann die kleinen Instrumente und die kleinen nötigen Fäden eigentlich ganz gut. Wichtig ist natürlich, dass man ausgeruht zur Arbeit kommt, möglichst wenig Kaffee getrunken hat, einen niedrigen Ruhepuls ausstrahlt und dann kann man zitterfrei arbeiten.
Ich hatte ja schon gesagt, wenn man Dr. Google fragt, also da steht noch, Voraussetzung für die Entwicklung der Mikrochirurgie war die Lasertechnik. Das heißt, Sie nutzen auch diese modernen Methoden.
Also das steht bei Google. Ich habe da noch nicht nachgeschaut, aber
es muss ja nicht alles stimmen.
Ja, tatsächlich ist es so, es wurde schon lange versucht, zum Beispiel Lymphknoten zu transplantieren. Ja, 60er, 70er Jahre gab es erste Versuche und das ist einfach fehlgeschlagen, weil die Nahtmaterialien damals zu grob waren. Und jetzt benutzt man Fäden der Stärke 9-0. 10-0, 11-0. Das sind 0,01 mm starke Fäden. Und den Faden mit der Nadel zu verbinden, das kann man nicht mehr anders als mit Laser. Wir benutzen also intraoperativ nicht den Laser, sondern der wird dazu benutzt, das Instrumentarium und das Nahtmaterial herzustellen.
Also wenn ich mir das so vorstelle, noch aus dem, damals gab es noch das Fach in der Schule Nadelarbeit, wie schwierig das ist, das ins Nadelöhr zu befördern. Hut ab, wozu, also Sie haben jetzt schon ein Beispiel genannt, wo findet Mikrochirurgie Anwendung, in welchen chirurgischen oder bei welchen chirurgischen Eingriffen?
Ja, Mikrochirurgie sagt erstmal nur, dass es sich um die Verwendung einer Vergrößerungslupe handelt. Das hat auf mehreren Gebieten Einzug gehalten. Ich weiß, dass es also seit den 50er Jahren besonders in der HNO-Heilkunde eingesetzt wurde. Und da war es der Herr Wullstein in Halle, der ein spezielles Operationsmikroskop und miniaturisiertes Instrumentarium regelmäßig verwendete. In der HNO-Heilkunde hat es sich durchgesetzt bei allen Innenohroperationen, Cochlea-Transplantationen, das sind Hörgeräte, die eingebaut werden und so weiter. In meinem Fachgebiet der plastischen Chirurgie betrifft das vor allem Nerven- und Gefäßnähte. Also das könnten zum Beispiel Patienten sein, die am Freitagabend nochmal schnell die Kreissäge anwerfen und sich dann den Daumen abtrennen. Da wird auf jeden Fall eine Gefäß- und vielleicht ein paar Nervennähte notwendig. Und da braucht man dann Vergrößerungsgeräte.
Wieder naiv, wie kann ich anders fragen? Das heißt, die durchtrennten, also bei Blutgefäßen kann ich mir das ja noch vorstellen. Ne? Das ist ja wie eine Art Schlauch, bloß ganz klein. Den näht man zusammen, aber die Nerven, die wachsen dann auch wieder zusammen und funktionieren.
In der Tat bestehen ja Nerven auch aus mehreren Teilen. Die Axone sind umhüllt von Schwannschen Zellen und dazu noch Perineurium, also einen glatt durchtrennten Nerv, was man selten hat, aber das führt man dann dazu als Chirurg, kann man auch wieder nähen oder man kann auch Nerveninterponate zwischen Defekte nähen und dafür braucht man das Gerät. Also ohne die Vergrößerung würde es nicht gehen, dass man einzelne Faszikel, so heißen diese Stränge, erkennt und dann wieder richtig zuordnet. An der Stelle, wo der Nerv durchtrennt wurde, von dort an nach peripher sterben die Nervenzellen ab, aber nach Konnektion durch feines Nahtmaterial wächst in die Hüllscheide der Nerv von zentral wieder ein und es dauert dann einige Wochen bis Monate, je nachdem, wie weit es entfernt ist. Dann kann also im Endorgan Gefühl wiederkommen.
Okay. Konnektion heißt, das habe ich verstanden, wieder Zusammenführung.
Sozusagen. Richtig.
Connection.
Man kann, ja, das verwende ich deswegen, weil es gibt mehrere Möglichkeiten, was zu verbinden. Mhm. Man kann es entweder mit einer Naht versuchen. Es gibt aber auch Hüllstrukturen, die man überstülpt oder Klebstoff.
Also das ist so eine Art, also ich sag mal, man muss sich das so vorstellen wie eine Art Gipsverband und dann wächst nicht der Knochen, sondern der Nerv wieder zusammen.
So kann man sich das ungefähr vorstellen, nur dass es nicht so fest ist. Gips hat da nichts zu suchen. Ja. Ja, aber eine Schienung kann man so sagen. Ja.
Sie hatten ja schon diesen nicht ganz so schönen, das nicht ganz so schöne Beispiel genannt mit der Kreissäge. Was ist denn so das Häufigste oder womit beschäftigen Sie sich den ganzen Tag quasi oder am häufigsten?
Bei uns in der plastischen Chirurgie, die verbunden ist mit dem Brustzentrum des städtischen Klinikums, kommen häufig Fragen wie nach Brustrekonstruktion an. Also Frauen, die an Brustkrebs erlitten haben, werden heutzutage möglichst brusterhaltend operiert. Das ist eine Zielvorgabe der Gesellschaft für Gynäkologie. Allerdings gibt es eben Fälle von multifokalen, also multizentrischen Brustkrebsausbreitungen, die es nicht erlauben, ein brusterhaltendes Vorgehen anzuwenden. Und nun kommt es dazu, die Brust muss amputiert werden. Welche Alternativen werden angeboten? Und da ist es in allererster Linie eine Mammarekonstruktion mittels Silikonimplantaten. Die Brusthaut kann in vielen Fällen erhalten bleiben, wenn sie nicht mit infiltriert ist im Tumorgeschehen. Und dann wird statt Drüse und einigem an subkutanem Gewebe ein Silikonimplantat eingelegt. Oder auch das geht nicht, weil größere Hautanteile mit entfernt werden müssen, wird eine Ablatio Mammae durchgeführt, also eine vollständige Entfernung, die eine horizontale Narbe hinterlässt. Und das ist ein ganz erheblicher Teil der Frauen in Deutschland, die in einem Alter betroffen sind, wo sie sagen, das kann ich für mich so nicht akzeptieren und wünschen die Wiederherstellung des weiblichen Körperbildes.
Und an welcher Stelle kommen Sie dann oder welche Blutgefäße oder welche Gefäße müssen Sie dann verbinden? Weil Silikon ist ja tot, also ist ja nichts.
Ja, wir müssen sagen, dass die Silikonimplantate leider nur eine durchschnittliche Standzeit von 3 bis 4 Jahren haben im Körper. Danach kommt es zu einer ausgeprägten Kapselfibrose in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber häufig. Und das wird schmerzhaft und verformt, fühlt sich kalt an und die Patientinnen wünschen dann einen Wechsel auf einen Eigengewebsaufbau. Dann sind wir im Klinikum darauf spezialisiert, die Implantate zu entnehmen und dann einen Brustwiederaufbau aus Eigengewebe durchzuführen. Und dafür verwenden wir in allererster Linie Unterbauchfettgewebe. Jetzt ist es so, dass Unterbauchfettgewebe in größeren Mengen transplantiert nicht wieder anwachsen würde, wenn man nicht gleichzeitig auch eine Arterie, also ein sauerstoffreiches Blutgefäß und eine Vene transplantieren würde. Das heißt, wir suchen am Tag vor der Operation mit dem Ultraschall schon geeignete Blutgefäße, die wir zur Transplantation verwenden können. Die Mikrochirurgie kommt dann zum Einsatz, wenn der Bauchfettlappen gehoben wurde. Und dann im Bereich der Brust häufig an ein Blutgefäß hinter der dritten Rippe, die dafür zum Teil angehoben werden muss, angeschlossen werden. sollte.
Das hört sich ziemlich technisch alles an. Mal wieder naiv gefragt, fehlt das Blutgefäß dann nicht im Bauchraum?
Zum Glück sind alle Areale des Körpers mehrfach gut durchblutet, sodass man diese Blutgefäße problemlos mit entfernen kann. Die bleiben dann also am Haut- und Unterhautfettgewebe hängen und man entnimmt dann eine entsprechend der gewünschten Brustgröße großes Areal, was dann praktisch sehr gut durchblutet ist und problemlos sich im Körper wieder integrieren lässt. Und auch an der Entnahmestelle wird es in der Regel nicht zu Wundheilungsstörungen kommen, obwohl dort etwas weniger Durchblutung da ist. Da gibt es noch genügend
Blutgefäße.
Da gibt es noch genügend Alternativen.
Wenn Sie sagen Eigengewebe, das heißt, wenn das angewachsen ist, wächst das dann auch mit oder lässt auch wieder nach?
Ja, genau, das war eben das Thema, was der Professor Czerny ausprobiert hat. 1895 hat er den ersten Brustaufbau versucht. Dafür hat er ein Lipom vom Rücken entnommen, also eine gutartige Fettgewebsgeschwulst, und hat die bei der Patientin an der typischen Stelle wieder eingebaut. Aber es zeigte sich eben, dass dieses Fettgewebe ohne arterielle und venöse Durchblutungsmöglichkeiten relativ schnell verschwindet. Also es wird vom Körper abgebaut. Es ist jetzt nichts Fremdes, es ist das körpereigene, aber entweder es wird hart oder es verschwindet. Und dann war erstmal lange Zeit eine Ruhe in der Entwicklung. Ich hatte schon gesagt, dass die Instrumente in 60er Jahren noch zu grob waren. Und 1989 war dann der erste erfolgreiche Versuch der Brustrekonstruktion als freie Gewebetransplantation von Koshima. Und dann ist also der Run losgegangen. Dann haben die Lupenhersteller investiert und natürlich nach der Veröffentlichung wurden dann Brustrekonstruktionen, die vorher über Rückenmuskel hergestellt wurden, sogenannte Latissimus-Lappenplastik, unter Beteiligung eines Implantates, dann vorwiegend mikrochirurgisch hergestellt. Aber es gab eben auch Probleme bei der Operationstechnik im Hebebereich. Und zwar ist es so, dass wenn größere Areale gehoben werden müssen und vielleicht auch noch Faszienanteile am Bauch und auf jeden Fall die Muskulatur noch durchtrennt werden muss, um das besprochene Blutgefäß, was runter zu den Beinen zieht, geerntet werden muss, dann kann es in Einzelfällen zum Bulging kommen. Das sind so eine Art Hernien, also Vorwölbungen im Unterbauch, die den Damen, die dann möglicherweise nach der Operation eine schöne Brust ausgebildet haben, Probleme bei der körperlichen Betätigung bereiten im Hebebereich.
Also Hernien sind ja Brüche quasi, ne?
Man kann es als so eine Art Narbenbruch bezeichnen, die nach der Operation entstehen könnte.
Das hört sich so an, als wäre das alles zwar möglich und auch gut, aber noch nicht perfekt. Jetzt kommen Sie ins Spiel.
Ja, ich habe überlegt, wie man dieses Problem lösen könnte. Wir haben gute Ergebnisse mit 1-4% Verlustraten an der Brust nach mikrochirurgischer Rekonstruktion. Das ist eine sehr geringe Rate, wenn man bedenkt, Sie haben es vorhin gesagt, Gefäße von 0,5-3 mm ungefähr werden da zusammengenäht. Da kann es schnell mal zu einer Thrombose kommen oder einem Abknicken des Gefäßes. Aber wir sind da eben mit einer guten Erfolgsquote unterwegs. Wir hatten aber stellenweise höhere Raten an Hernienbildung an den Bauch, im Hebebereich. Und deswegen habe ich mein früheres Wissen als Allgemeinchirurg zusammengetan mit dem brustchirurgischen Armamentarium und habe eine Operationstechnik entwickelt, wo dieses Bauchfettgewebe endoskopisch gehoben werden kann. Das heißt, es verzichtet auf größere Schnitte durch Faszie und Muskulatur.
Endoskop ist ja eine Art, weiß ich nicht, bewegliches Rohr oder Röhrchen wahrscheinlich.
Das ist ein Gerät, mit dem heutzutage Blinddärme und Gallenblasen entfernt werden.
Ohne, also das sind die Knopf, ist das Knopflochchirurgie?
Richtig, ja. Genau. Und diese kann man eben auch in der Bauchwand direkt anwenden. Wir müssen bei der Operationstechnik nicht in den Darmraum einsteigen, sondern wir bleiben in einer Schicht, in der üblicherweise Leistenbrüche versorgt werden durch Netzeinlage.
Das heißt, am städtischen Klinikum, also unter Ihrer Ägide, ist also quasi ein, kann man sagen, ein neues Verfahren entwickelt worden?
Dieses Verfahren habe ich schon in einem Krankenhaus entwickelt, wo ich vorher angestellt war. Aber jetzt wird es intensiv weiterentwickelt. Genau. Und intensiver auch benutzt, die Technik.
Aber es wird auch nachgenutzt, also von anderen Kliniken.
Es gibt in Deutschland, soweit ich weiß, bisher eine Klinik, die Uniklinik Freiburg. Mit denen stehe ich in Kontakt.
Das bedeutet also, wenn man oder Mann ist ja in dem Fall das Wort falsch, wenn eine Frau ihre Brust verliert aufgrund einer Krebstherapie, dann ist sie bei Ihnen quasi in den besten Händen, um wieder eine frauliche, wie haben Sie genannt, eine frauliche Figur oder die Figur der Frau zurückzubekommen. Das heißt, das funktioniert doch alles ohne Nebenwirkung.
Also ohne Nebenwirkung ist sicherlich übertrieben, aber ich denke schon, dass Frauen, die die Diagnose Brustkrebs bekommen, bei uns oder in einem anderen deutschen Krankenhaus, bei uns gut aufgehoben sind. In unserem Brustzentrum wird von der Diagnosestellung bis zur Therapie und Rekonstruktion alles angeboten. Das heißt, da muss nicht noch irgendwie jemand konsultiert werden oder größere Fahrtstrecken in Kauf genommen werden. Also von daher würde ich sagen, wer sich an das Klinikum Dresden wendet, ist mit dem Brustkrebs gut behandelt oder wird mit dem Brustkrebs gut behandelt.
Okay, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Meine Stadt, mein Klinikum.